Um den Tempel soll es heute gehen. Wir haben verschiedene Perspektiven, wie man Tempel sehen kann, und das schauen wir uns jetzt an. Jesus war, ja, zuerst soll ich nur beten. Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass uns das sehr gut Aufschluss gibt über das, wie du denkst und wer du bist, und dass wir davon lernen können und auch erkennen können, was für unendliche Reichtümer du für uns bereit hast. Danke, Herr, wir möchten jetzt um deinen Segen bitten. Amen. Der Text steht in Markus 11, Vers 15 bis 17. Und zwar, dort steht: Und sie kamen nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel, und er fing an, auszutreiben die Verkäufer und die Käufer im Tempel. Und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenkrämer stieß er um. Und er ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trage. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das war die Reinigung des Tempels. Das wird in den anderen Evangelien ebenfalls berichtet. Und ist eine ganz eigentliche Handlung. Ja, die ist völlig unüblich für Jesus. Jesus war ja geduldig und freundlich und er war für jedermann offen. Da war er zornig. Das war ihm überhaupt nicht recht. Wir lesen das jetzt in Markus 11. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, aber die Vorgeschichte, nur damit wir die Zusammenhänge besser verstehen. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und er wusste, dass er dort für unsere Sünde sterben würde. In Matthäus 20, Vers 29 lesen wir die Geschichte vom blinden Bartimäus. Das war alles unmittelbar vorher, in der Woche, wo Jesus am Weg war nach Jerusalem, ist das alles noch passiert. Ihr kennt die Geschichte vom blinden Bartimäus. Das war in Jericho. Der hat so gebrüllt. Und wie er gehört hat, da kommt Jesus: Herr, du solltest mir helfen. Und dann haben die Jünger gesagt, er solle den Mund halten, er soll nicht herumschreien, es sei jetzt nicht die Zeit dafür. Und dann steht in dem Bibeltext, und dann schrie er noch viel mehr. Und dann ist Jesus aufmerksam geworden und hat gesagt, okay, er solle herbeikommen. Er soll also herbeikommen. Und dann steht dort, er hat seinen Mantel weggeworfen und ist dann herbeigehumpelt mit seinen Lumpen. Dann hat er den blinden Bartimäus geheilt. Der Lukas berichtet dann später noch, also in demselben Woche, auf dem Marsch nach Jerusalem ist das alles passiert, unmittelbar vor dieser Tempelreinigung. Lukas berichtet von Zachäus, der sein Leben in Ordnung bringt. Ihr kennt die Geschichte von Zachäus. Aber wisst ihr, diese Berichte werden so auseinandergerissen und extra behandelt, dass man gar nicht weiß, dass das alles in einer Reihe danach passiert ist. Lukas berichtet von Zachäus. Der Zachäus versteckt sich am Baum und Jesus sieht ihn da oben und sagt: Komm herunter, heute muss ich bei dir einkehren. Das ist ja gewaltig, gell? Wenn man sich das vorstellt. Da ist allerhand passiert. Dann war dieser Einzug in Jerusalem, wo Jesus auf dem Esel reitet. Das war alles in einer Folge von Ereignissen. Das ist alles in einer Woche passiert. Das bedenkt man überhaupt nicht. Und am nächsten, ja, dann zog er ein in Jerusalem, wurde von den Leuten so begrüßt und bejubelt. Und Hosianna in der Höhe, haben sie ja gesungen, und die Kleider ausgebreitet und Palmzweige und so. Und dann steht am nächsten Morgen, es wird berichtet, er hat in Bethanien übernachtet. Ich nehme mal an, dass das Haus gewesen sei, wo der Lazarus also gewohnt hat, und die Schwestern, die Martha und die Maria. Am nächsten Morgen wird berichtet, er übernachtete in Bethanien. Und dann gingen Jesus und die Jünger in den Tempel. Und dann kommt dieses Ereignis von Vers 15, wo er diese Taubenkrämer und die Händler und dort begegnet hat. Und Jesus fing an, die Händler und die Geldwechsler hinauszutreiben. Es steht in Matthäus, er stieß die Tische der Händler und der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Und jetzt ist es aber so, man muss sich das vorstellen, dort waren ja auch Tiere, die zum Opfern gedacht waren. Da waren jetzt Rinder und Schafe, also vielleicht Hunderte. Da sind ja tausende Menschen in den Tempel gekommen, die sollten dort ihren Opferdienst bringen oder also ihr Opfer darbringen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, was das ist, das muss wie vom Volksfest gewesen sein bei der Tierzucht schauen. Man bedenkt ja das nicht. Gell? Das ist ja, während man da liest, ist das völlig lautlos. Nicht? Aber da war sicher ein Haufen Mist. Dann war dort Geblöcke, dann war dort der Gebrüll für die Rinder. Die haben wir vielleicht nicht ordentlich versorgt. Also da war es wirklich schlimm. Und Jesus hat, das stellen wir ganz wild vor. Stell dir vor, wir wären jetzt dort Händler gewesen, hätten da unsere Geldscheine aufgeschlichtet und der stoßt mir den Tisch um. Das fliegt ja alles davon. Also das war schon ein Ereignis, das man sich näher zu Gemüte führen sollte. Und es steht dort, er ließ nicht zu, weitere Waren durch den Tempelhof zu tragen. Und er lehrte sie und sprach zu ihnen und sagte, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Interessanterweise wagte Jesus niemand zu widersprechen, aber die Pharisäer waren wütend und wollten Jesus deswegen umbringen. Wir sehen hier, dass Jesus zornig gewesen ist. Er, der sonst immer die Liebe und Geduld war. Noch dazu muss man jetzt vielleicht zur Erklärung: Die Geldwechsler und die Händler machten während des Passafestes ein gutes Geschäft. Juden, die aus fernen Ländern anreisten, die mussten ihr Geld in die Tempelwährung umwechseln. Denn nur in der Tempelwährung war es möglich, den Tempelsteuer zu bezahlen und auch Opfertiere zu kaufen. Das wurde alles in der Tempelwährung bezahlt. Und sie konnten auch nur so die Opfertiere kaufen. Oft bereicherten sich die Geldwechsler durch überhöhte Wechselkurse, während die Händler durch zu hohe Preise für die Opfertiere zu Wohlstand gelangten. Ihre Verkaufsstände wurden auf dem Tempelgelände im Vorhof der Heiden errichtet. Und das muss man sich überlegen, gell? Das Ganze passierte im Vorhof der Heiden, wenn drinnen, der Ort war heilig, da durfte ja niemand rein, außer die Juden selber. Fremde durften dort nicht hinein. Und dann ist das Ganze, der ganze Markt und das ganze Getöse und der Müll und alles, was dort passiert ist, ist passiert im Vorhof der Heiden. In ihrer Absicht so, dass die Heiden, die Nichtjuden, in ihrer Absicht, Gott anzubeten, behindert wurden. Und Jesus wurde zornig, weil Gottes Haus der Anbetung zu einem Ort der Bereicherung geworden war und dass Heiden daran gehindert wurden, Gott anzubeten. Also in Jerusalem waren ja die verschiedensten Nationen vertreten, die in den Tempel kamen, um Gott anzubeten. Denken wir nur an den Kämmerer aus dem Mohrenland. Das waren also die verschiedensten Nationen da. Oder in der Pfingstpredigt, da waren so viele verschiedene Menschen in Jerusalem und jeder konnte die Predigt in seiner Sprache hören. Das war dieses Pfingstwunder. Also da waren Fremde da, die interessiert waren an dem Gott der Juden, an dem Gott, der dort im Tempel zu verehren war. Und das Ganze ist also durch die Händler und durch dieses Getriebe im Vorhof also sehr beeinträchtigt gewesen, wenn nicht ganz unmöglich geworden. Oder wir lesen auch in Apostelgeschichte, Jesus in der Pfingstpredigt oder in Johannes 12, Vers 20, da kamen die Griechen zu Philippus und sagten, wir möchten Jesus gerne sehen. Das ist doch schön, gell? Da kamen Griechen und sagten, wir wollen Jesus gerne sehen. Der Tempel war von jeher ein Ort, wo man Gott begegnete und auch suchte und beziehungsweise aufsuchte. Und früher war das die Stiftshütte. Und jetzt ging man in den Tempel, um Gott zu suchen. Und das Verhalten im Tempel und die Ordnungen, also die Kinder Israel hatten ja das mosaische Gesetz und die 10 Gebote. Dort war was Gott von ihnen wollte, war dort geregelt. Das Bundesbuch mit den zivilen und religiösen Verordnungen und der Gottesdienst, ihr Glaube, der war im Zeremonialgesetz, war der geregelt. Es gab dieses Zeremonialgesetz und das Verhalten im Tempel und die Ordnungen waren in diesem Gesetz geregelt. Das große Unglück war, dass die Kinder Israel immer wieder auf Gott vergaßen oder durch ihre Führer bzw. Könige zum Gottesdienst, zum Götzendienst verleitet wurden. Und dann ging es ihnen schlecht. Das war immer wiederkehrend. Sie haben dann Götzendienst betrieben und dann ging es ihnen schlecht. Dann schrien sie zu Gott und er half ihnen wieder heraus. Ist auch in unserem Leben so. Okay. Wir wissen, was Gott von uns möchte, wir tun ganz was anderes, dann geht es uns schlecht. Wie sollte es anders sein? Das kann nur so. Das ist eine Abfolge, die wiederholt sich, das ist so. Das sind Gesetze. Es gab immer wieder Könige, die Gott von ganzem Herzen suchten und dann ging es den Kindern Israel gut. Aber das ist auch so, diese Vorbildwirkung ist total interessant. Wann der König die Menschen zu Gott hinführte, dann ging es dem ganzen Volk gut. Und wenn die Könige also daneben waren und Götzendienst betrieben haben, ging es dem Volk schlecht. Also es ist nicht gleich, was wir tun. Es hat immer Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Umgebung. Wenn wir jetzt nur alleine betroffen wären von unserem Fehlverhalten, sofern es so wäre, dann haben halt wir einen schwarzen Peter gezogen und dann geht es uns halt schlecht. Aber das hat immer zwingend Auswirkungen auf unsere Umgebung, auf unsere Familie, auf unsere Gesellschaft, wo wir uns bewegen und befinden. Also das sollte man wirklich uns vor Augen halten. Wir schauen uns heute an, ein gutes Beispiel war der König Hiskia. Der steht im Alten Testament und der war zur Zeit vom König Jesaja, vom Propheten Jesaja. Es steht dort in 2. Könige 18, Vers 2 bis 5. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Und dann steht weiter, er entfernte die Höhen einschließlich diese Bildsäulen oder die Götzenbilder hat er entfernen lassen und hat den Tempeldienst wieder eingerichtet. Und da steht dort, er tat auf die Türen im Hause des Herrn. Und das war so, ist interessant zu lesen. Es steht auch in 2. Chroniker noch einmal von diesem König Hiskia. Es wird von ihm berichtet, er folgte dem Herrn von ganzem Herzen wie kein König vor ihm und auch keiner nach ihm. Da gab es ja schon fromme König, aber dieses Attribut hat der Hiskia bekommen. Er machte auf die Türen im Tempel des Herrn. Und es steht dort zu den Leviten, die waren ja. Der Umstand, dass die Türen zu waren, ist ja schon schrecklich. Gell? Da war kein Gottesdienst mehr. Das war aus. Da war der Ofen aus. Ich weiß nicht, wo die Kinder Israel damals ihren Gottesdienst gefeiert haben, aber offensichtlich nicht mehr im Tempel. Sie haben andere Götter angebetet. Und dann steht, Hiskia öffnete die Türen im Hause des Herrn und er entfernte die Höhen. Und dann steht dort, er hat diese Leviten und die Priester hat er bei sich versammelt, die eben zuständig waren für den Tempeldienst. Und dann hat er ihnen befohlen, Ordnung zu schaffen. Das war also, er hat gesagt, seid nicht lässig in dem, was ihr tun sollt. Sie sollten also mit Eile dazuschauen. Jetzt war das so, die Priester haben aus dem Heiligtum, es steht, allen Unrat und Gerümpel haben sie herausgetragen. Und die Leviten haben das dann verräumt, weggeschafft. Denn die Leviten durften nicht ins Allerheiligste reingehen. Also die Priester haben das in den Vorhof herausgetragen und die Leviten haben es dann also beiseite geschafft, weg. Und haben dann aufgeräumt. Wir haben hier, er hat ihnen auch befohlen, das also ordentlich zu machen. Und dann ist der Tempel wieder eingeweiht worden. Und Gott hat ihn gesegnet dann. Wir haben hier im Neuen Testament, spricht die Bibel von uns als Tempel. Dass der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wir haben hier zwei Bilder. In 1. Korinther 6, Vers 19 steht, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Das ist also schon sehr, wie sagt man, eine klare Aussage. Da braucht man nicht herum diskutieren, ob das so sei. Wir gehören uns nicht selbst. Gott hat uns seinen Geist gegeben und ja, wir sind ihm verantwortlich, was wir mit dem tun, was er meint. In 1. Korinther 6, Vers 19 steht dort. Oder in 1. Korinther 6 vorher liest Paulus den Korinthern die Leviten, die hatten Streit und sind mit dem Streit, mit der Streitsache vor ein weltliches Gericht gegangen und haben dort entscheiden lassen, was zu tun sei. Und er sagt, er zählt ihnen auf, dass solche Leute keinen Platz im Himmel hätten. Ich kann es ja gerade mal lesen. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht genug, geringe Sachen selbst zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Ihr aber, wenn ihr diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten und setzt sie euch zu Richtern. Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch? Nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte. Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen vor und das vor Ungläubigen. Es ist schlimm genug, dass ihr überhaupt miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Und warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Es steht dort, lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher, Diebe, Geizige, Trunkenbolle, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Ihr aber seid reingewaschen und geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes in uns. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Ihr seid teuer erkauft. Ja. In Epheser 2, Vers 19, also man muss sich dessen bewusst sein, wer wir sind. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da sollte alles, was mit Unrecht oder mit Streit oder mit Rechthaberei oder auch mit Sünde zu tun hat, nicht sein. Es steht dort Trunkenbolde oder Rauferei oder ja, alles Mögliche wird da beschrieben. Aber wir wissen ja, was wir nicht sollen. Im Epheser 2, Vers 19 beschreibt der Paulus, erklärt den Epheser, dass das neue Leben ein Geschenk der Gnade sei, indem sie Mitbürger und Gottes Hausgenossen seien. So seid auch ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es steht dann noch weiter in Epheser 2, wird auch die Gemeinde Gottes als Tempel bezeichnet, wo wir viele ein Bauwerk bilden als die lebendigen Steine. Ein wunderschönes Bild, das sollten wir aber auch wissen, dass jeder wertvoll ist. Also in Epheser 6, Epheser 2 wird die Gemeinde als Tempel Gottes bezeichnet, dort wo Gott wohnt. Die Gemeinde und wir seien Bausteine. Ich finde, das ist ein total schönes Bild. Und das andere ist, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sei, der in uns wohnt. Das steht in 1. Korinther 6, Vers 19. Und so sehen wir dieser Tempeldienst, der im Alten Testament stattgefunden hat, der ist ja nicht mehr möglich. Die Römer haben da 70 nach Christus den Tempel wegrasiert, der ist geschliffen worden, da ist nichts mehr da. An dem Ort steht jetzt diese Moschee und der Tempeldienst, von dem wir reden im Neuen Testament, der findet in der Gemeinde statt und in unserem Herzen, in unserem Leben. Und das ist so ermutigend. Wir selber sind also Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und wir haben also auch darauf zu schauen, dass da kein Unrat und kein Müll drinnen ist. Das ist unsere Sache. Und das Zweite ist, in der Gemeinde sind wir Steine an diesem geistlichen Bauwerk, an den Tempel. Die Gemeinde Gottes ist auch der Tempel. Das ist dort, wo Gott sich aufhält, wo er ist. Und das Interessante ist auch, dass dann eigentlich keine Dinge mehr gibt, wer besser sei, wer nötiger sei. Ein Ziegel unter Ziegeln. Und, oder Baustein, sagen wir, die waren ja größer, weil wir kennen halt die Ziegel, die man beim Hausbauen verwendet. Aber, und dort steht, Jesus sei der Eckstein. Er ist der Eckstein. Gell. An Jesus wird der ganze Bau ausgerichtet und sich orientiert. Und das Interessante ist auch, versteht ihr, wir haben oft den Eindruck, wir seien ein besserer Baustein wie der andere. Das kann man hintanstellen. Vielleicht glänzen wir schöner. Vielleicht ist ein Ziegel röter wie der andere, ich weiß es nicht. Aber verstehen wir das? Wir sind Bausteine in dem geistlichen Haus, in dem Tempel des Herrn. Und das ist aber ganz, es ist jeder wertvoll, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es wird auch jeder gebraucht. Es könnte kein Baustein sagen, ich sei also nicht nötig und mich braucht sowieso keiner. Das ist also genauso verkehrt, wie zu glauben, man sei was Besonderes. Ja, wir sind sein Bauwerk und wir bilden die lebendigen Steine. Ein wunderschönes Bild. Wir sollten wissen, dass jeder wertvoll ist und Teil des Bauwerkes darstellt. In 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 ermahnt Paulus noch einmal: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Es ist überhaupt nicht egal, was wir mit unserem Leib tun. Eitelkeit sollte hier keinen Platz haben. Oder, wie sagt man, moralische Verfehlungen. Wir haben ja früher, man hat den falschen Gedanken gehabt. Man glaubt, Moral, das beschränkt sich auf sexuelle Verfehlungen und Entgleisungen. Aber der moralische Wert eines Menschen ist unendlich viel mehr, als wir nur sexuelle Entgleisungen. Die moralische Bedeutung heißt auch, ich soll niemanden hinter das Licht führen, ich soll niemanden Unwahrheiten sagen, das ist moralisch nicht in Ordnung. Oder jemanden betrügen, oder ja, wisst ihr, die Lüge schleicht sich ein, man erzählt einfach, damit der andere Ruhe gibt, erzählt man einem halt irgendwas. Versteht ihr? Wir sollten also Licht und Salz sein, das haben wir ja früher gelesen im Losungsbüchlein, das ist sehr ermutigend und es ist so einfach. Es ist so einfach. Also, moralische Empfehlungen, Verfehlungen, wir sollten das in unserem Leib nicht dulden, dass solche Dinge bei uns Platz haben. Wir wissen, wenn wir nur unseren Bücherschrank anschauen, was da alles drinnen ist. Oder manche, es gibt ein Problem im Internet mit Pornografie, versteht ihr? Also, wenn das jemand haben sollte, das hat keinen Platz in unserem Leib, der Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Versteht ihr? Wir wissen dann sehr genau, was bei uns nicht in Ordnung sei und was man nicht mehr soll. Das wissen wir. Und ja, dementsprechend sollten wir uns ausrichten. Von König Hiskia können wir lernen. Da steht, er tat die Türen auf, er hat die Türen aufgemacht im Haus des Herrn. Die Priester und Leviten, die haben auf seine Anordnung hin angefangen, das Haus des Herrn zu reinigen und allen Müll und Unrat aus dem Haus entfernt und den wahren Gottesdienst wieder eingeführt. Von Josia, so heißt er, in 2. König 22 können wir lernen. Er hat, ist in den Tempel, es war ein junger König, der war erst 8 Jahre alt, als er König wurde, und der ging ins Haus des Herrn. Aber es steht nicht dabei, wie alt er war, als er das Buch des Gesetzes fand. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es war ein sehr junger König. Und er ging ins Haus des Herrn und hat das Gesetzbuch gefunden. Und er begann darin zu lesen. Da kam der Schreiber, da waren ja immer irgendwelche Leute dabei, Kämmerer und verschiedene. Und eben der Schreiber hat dann angefangen, in dem Buch vorzulesen. Und der König war so betroffen, dass er seine Kleider zerriss und Gott um Vergebung bat für sich und sein Volk. Wir lesen von dem König Josia, dass er ein gottesfürchtiger Mann war, dass er den Gottesdienst wieder eingerichtet hat in Israel und dass das ganze Volk dadurch gesegnet war. Aber der war sehr betroffen. Und wir sollen wissen, dass unser Tempel, unsere Person und auch die Gemeinde, die wir, wie wir in Epheser 2 lesen, dass die Türen geöffnet gehören, das Licht herein kann, Unrat entfernt werden soll, hinwenden zu Jesus und die Beziehungen ordnen. Wir haben ja, wir sind jetzt bald 70 Jahre und Geld man sammelt, wir sind Sammler. Ja, das kann ich noch brauchen. Kennt ihr das? Gell? Ja, das kann ich auch noch brauchen. Und dann hebt man hebt auf und dann manches verräumt man dann so, dass man es gar nicht mehr findet und man sammelt. Und früher war mein Spruch war immer, ach, das könnte ich vielleicht noch brauchen. Und jetzt denke ich anders, ich sage immer, brauche ich das noch? Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Und dann fängt man an herzugeben. Vielleicht könnten wir den Gedanken so ein bisschen umdrehen und schauen, was brauchen wir nicht mehr, was können wir hergeben. Und man könnte auch auf manches Recht verzichten, das uns vielleicht wirklich zusteht. Wir haben ja manchmal wirklich Recht. Gell? Ist ja so. Wir haben manchmal wirklich Recht. Und manchmal wird uns wirklich Unrecht getan. Dass wir vielleicht losgeben, weggeben. Hinwenden zu Jesus, Beziehungen ordnen, damit der Herr uns segnen kann. Unser Leib, der Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir das Bild jetzt noch einmal anschauen, hat verschiedene Kammern, so wie der Tempel verschiedene Kammern hatte. Wo unser Innerstes ist, sieht niemand hinein. Da kann niemand reinschauen. Was man von uns sieht, ist immer die äußere Seite. Das, was man von uns zu sehen kriegt, ist die äußere Seite. Das ist der Vorhof der Heiden. Das ist, was alle sehen. Alles, was zu sehen ist, das sieht man dort. Das ist der Vorhof der Heiden. Lass uns nicht vergessen, wenn wir dort unsere unlauteren Geschäfte abwickeln, unseren Egoismus und dergleichen, wie sollen dann die Leute im Tempel zu Gott finden? Es geht nicht. Versteht ihr? Wenn wir in dem Vorhof der Heiden, wo wir, was man von uns nach außen sieht, unsere Geschäfte abwickeln, die vielleicht berechtigt sind, die vielleicht nötig sind, um gewisse Dinge zu erledigen zu können, weil die anderen wollten ja auch in den Tempel und wollten die Tiere dort kaufen und mussten das Geld dort wechseln, das war ja alles erklärbar. Sagen wir das, ob es richtig war, das steht. Offensichtlich war es nicht richtig, sonst hätte Jesus so nicht gehandelt. Aber erklärbar war es. Die haben das gebraucht und das haben sie gemacht. Die anderen haben gewechselt und so ist es vor sich gegangen. Und wir haben vielleicht 1000 Begründungen, warum wir was wie machen wollen und müssen. Aber der andere sieht es. Und wie sollten dann die Heiden, die nichts von Gott wissen, zu Gott finden? Wir sind ein offenes Buch, ein offener Brief. Wir werden von den anderen gesehen und gelesen. Lass uns das einfach bedenken. Und vielleicht gibt es auch viele Dinge, die wir wirklich nicht mehr brauchen. Dass wir fragen, brauche ich das noch? Muss ich das noch? Warum soll ich das noch? Und es gibt Gott, lass uns da nicht im Dunkeln stehen oder im Regen stehen. Er gibt Antwort. Ich möchte da ganz zum Schluss noch einen Vers lesen. Und zwar, wir haben es am Anfang schon mal. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er hat uns also als seine Hausgenossen engagiert. Er möchte, dass wir bei ihm sind und zu ihm gehören und mit ihm unterwegs sind. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dann steht noch weiter, in seiner Größe können wir Gott nicht erkennen, denn unmöglich ist es, den Vater zu messen. In seiner Liebe aber, die uns durch das Wort zu Gott hinführt, werden wir, wenn wir ihm gehorchen, immer besser verstehen, dass Gott so groß ist und durch sich selbst alles beschlossen, erwählt und ausgeschmückt hat und alles umfängt. Also er ist unendlich viel größer als wir, unsere Gedanken von ihm. Aber in dem Maß, wie wir uns ihm öffnen, wie wir auf ihn zugehen, wie wir unseren Vorhof reinigen, kann er zu uns reden und dann wird unsere Erkenntnis wachsen. Wir werden Gott in einer anderen Größe und Bild sehen, als es bisher gewesen ist. Und dazu möge uns Gott helfen und einfach segnen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Amen.